ARD. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, das Pferd hat irgendwas, aber ich bin zu müde, um nachzufragen.
Das ist ein spukendes Pferd, das ist ein Halloween-Horse.
Ah, hat das auch seine Uhr nicht richtig umgestellt, weil Halloween ist eigentlich schon 3 Tage her.
Es war schon, aber du merkst doch auch, Halloween wird doch vorne und hinten immer mehr verlängert. Das fängt schon ein paar Tage vorher an und danach ist es dann auch immer noch ein paar Tage. Das ist dann immer noch in die Halloween-Wochen mit Sonderrabatt und so, den es dann überall gibt.
Ja, wir haben Glück, wir haben gerade so eine riesen Baustelle vor der Tür, dass die marodierenden Kinder einen großen Bogen um unser Haus gemacht haben, weil sie Angst hatten, dass sie in irgendwelche Löcher fallen. Das war echt gut.
Ne, weil bei uns waren welche und ich hatte mich auch vorbereitet dieses Jahr und habe mich richtig gefreut und ich hatte eine Halloween-Maske, so eine Horror-Clown-Maske zum Überziehen und hatte mein Halloween-Hemd, das kennst du, das hatte ich beim Auftritt auch an, hatte ich an und dann hatte ich eine Schale vorbereitet und dann habe ich erst immer so dann kamen wirklich kleine Kinder mit Eltern, aber zum Glück, und dann habe ich erst immer die Hand rausgereckt, mit der Schale so geschüttelt und dann kam ich so mit der Horror-Clown-Maske und mehrere von den kleinen Kindern haben erstmal ganz erschreckt zurück.
Aber hattest du die Maske auf, nur damit ich das verstehe.
Ich hatte sie auf und dann habe ich sie aber wieder abgenommen und gesagt, alles gut, alles gut.
Und dann haben sie noch lauter geschrien, ne?
Und dann haben sie erst recht geschrien. Dann haben die Eltern gesagt, jetzt kommt, haltet euch die Augen zu, greift einfach nur in die Schale, nehmt so viel, wie ihr könnt und haut ganz schnell ab. Und das war aber wirklich ganz schön, weil ich habe dann denen gesagt, es ist ja nicht nur, dass ihr mich erschreckt. Ich muss ja auch zurück erschrecken. Ja. Und meine Familie hat hinter der Tür gestanden, ne? Und der war das so peinlich. Und
warum sind die da nicht einfach weggegangen?
Nee, die haben geguckt, sagte. Und das Schönste war, unsere Tochter hat uns besucht am Wochenende und war da. Und als sie mitkriegte, dass ich so eine Maske habe und da hin will, sagte sie, oder wollen wir heute Abend nicht lieber essen gehen? Und wir so, warum? Und bis wir merkten, es war ihr so peinlich, dass sie Angst hatte, wenn ich da mit der Maske die Kinder verschrecke, dass sie uns aus dem Haus treiben wollte.
Ja, also ist ein gesunden Instinkt, deine Tochter. Ansonsten sind wir beide jetzt erstmal herzlich willkommen zur neuesten Folge von Kalk und Welk. So viel Zeit muss sein. Wir beide sind jetzt mal wieder im Normalbetrieb, weil wir sind ja drumherum quasi auf Tour, wenn man so will. Letzte Woche haben wir in Bonn ja eine schöne Folge mit dem lieben Kollegen Pastewka gemacht. Du warst dann noch in der schönen Lesung.
Richtig.
Wo ich dich gesehen habe bei YouTube. Ich habe es aber gleich wieder bereut, dass ich es mir angeguckt habe, weil du wirklich, also das Hemd ist jetzt wirklich endgültig augenkrebsverdächtig. Beschreib es selbst.
Ja, ich habe das aber inhaltlich, weißt du, es geht Inhalt vor Schönheit. Und zwar habe ich ein Hemd mit einer original 70er Jahre Langnese Speiseeiskarte.
Ja.
Also die Karte, mit der wir groß geworden sind, wo es Brauner Bär noch für 50 Pfennig und Cornetto für 1 Mark gab. Ja,
du meinst die Karte, mit der wir breit geworden sind, nicht
mit
groß.
Der wir breit, ja. Mit der wir klein geblieben und breit geworden sind damals.
Ja.
Und das habe ich aus Inhaltsgründen angehabt. Mhm. Ja, war eine sehr schöne Lesung zu dem Buch, das heute erschienen ist. Ich darf heute feiern. Juhu, ist echt.
Ich bin so froh, dass wir es noch erwähnt haben, weil ich finde, wir haben dein Buch ein bisschen zu wenig erwähnt.
Deswegen habe ich das extra jetzt gemacht.
Ja.
Und dann war ich auch unterwegs und ich war zum Beispiel übrigens auch bei Brisant, die sehr interessiert auch wegen dir immer nachgefragt haben.
Ach, guck an.
Ich habe live im Fernsehen gewirrt. Ich habe im Fernsehen gewirrt, weil ich darauf angesprochen wurde, dass wir der einzige Podcast sind, wo noch live gewirrt wird.
Ich wusste gar nicht, dass Brisant Live-Gäste hat.
Ja.
Oder war das ein Einspieler?
Nee, ich war live. Cool. Live in Brisant. Das ist echt, das ist wirklich, ich habe es geschafft jetzt.
Aber ist es nicht so ein Promi-Magazin?
Ja, aber. Und die nehmen aber jetzt alle. Weißt du, die sind echt verzweifelt.
Die sind
völlig verzweifelt.
Ich höre dich heute übrigens sehr leise, aber das lassen wir jetzt so. Wir hatten solche technischen Probleme. Wir wollen dieses Ding jetzt nicht nochmal antasten, aber du bist vergleichsweise leise heute.
Ja, es tut mir leid, dass es ein bisschen anders ist. Ich musste umziehen und deswegen hatten wir Probleme, auch wenn heute die Folge kürzer ist. Meine Schuld, ich musste umziehen, weil wir Handwerker haben und
so genau
ist das Kabel abgebrochen.
Ja. Irgendwas ist immer.
Ist immer, aber so deswegen. Und dann fragten sie, wo denn der Herr Welke, da haben sie auch darüber, was du alles mich geoutet hast im Vorwort, und dann, wo du mich denn das letzte Mal überrascht hast. Das ist eine Kackfrage, oder?
Das ist eine totale Kackfrage.
Was hättest du da gesagt?
Oh, Also wir sehen uns ja eh kaum, wir hören uns ja eigentlich nur noch über diesen Podcast.
Und richtig.
Und dann, da überraschen wir uns eigentlich nur noch gegenseitig mit technischen Problemen, aber sonst mit nichts mehr.
Doch, und dann fiel mir aber schnell was ein, dann habe ich erzählt, dass wir beide das gleiche Hotel zur gleichen Zeit gebucht haben. Ich erzählte ganz stolz, dass wir das gleiche Hotel auf Fuerteventura gebucht haben. Und das habe ich mehrfach wiederholt. Und dann rief meine Frau mich gleich an und sagt, wie blöd bist du eigentlich?
Ja,
das war Teneriffa.
Frage. Ja.
Also ich habe Fake News verbreitet bei Brisant über uns.
Naja, das werden sie verkraften. Und warst du nicht auch noch beim Riverboat?
Beim Riverboat war ich auch, ja. Das war auch sehr schön mit Katrin Sass und Carsten Speck und ganz vielen anderen. Und das
Carsten
hat auch
Speck, den gibt's Carsten noch. Speck, ja, der Star von Hallo Robby, also neben der Robbe jetzt meine ich.
Richtig. Und jetzt ist er auch noch immer Fernseharzt seit langer Zeit. Spreewaldklinik.
Spreewaldgurkenklinik,
okay. Ja. Mm. Das ist irgendwie ganz
lang. Welchem Sender läuft das?
ARD, glaube ich.
Ah ja.
Ja, in der ARD am Vorabend oder am Nachmittag oder so. Ja.
Ich kenne so viel von diesen Sachen gar nicht mehr. Das ist auch erschreckend.
Ich auch. Und das läuft seit Jahren.
Jahren. Ich zum Beispiel musste mir jetzt jemand, weil wir laufen irgendwie ja zwischen den Jahren wieder mit diesem Fernseh-Nostalgie-Format mit Pastewka. Und dann habe ich mal geguckt, was vor uns läuft und habe dann gesehen, erst Traumschiff und dahinter kommt Kreuzfahrt ins Glück. Und dann habe ich wirklich jemanden, einen ZDF-Redakteur, gefragt, was ist ein Kreuzfahrt ins Glück? Und dann meinten die, ja, das ist wie das Traumschiff, nur mit Schauspielern, die nicht ganz so teuer sind.
Und mit einem billigeren Schiff, glaube ich.
Und das auch, Schiff, ne? Ist wahrscheinlich nur dritter Klasse oder so.
Keine Ahnung. Ja, das ist sehr geil. Das habe ich nämlich auch schon mitbekommen, irgendwann mal und mal reingeschaltet. Und du siehst eigentlich überhaupt keinen Unterschied.
Es gibt doch schon ein Traumschiff.
Ja,
und das ist ich mache doch auch nicht einmal Schwarzwaldklinik für Privatpatienten und einmal für Kassenpatienten, obwohl das lustig gewesen wäre.
Wahrscheinlich, weißt du, das ist wahrscheinlich die Rückfahrt. Immer.
Ja, wenn alle schlecht gelaunt sind, weil sie bald wieder arbeiten müssen.
Und so, wo du selber zahlen musst noch für und kein Buffet ist oder irgendwie sowas. Ja, aber ganz komisch.
Musst du Brote mitnehmen oder so.
Ja, ich verstehe das System jedenfalls auch nicht. Ja. Ja, aber auf jeden Fall hatte ich auch schöne Promo-Tage und wir haben uns gesehen und wir sehen uns bald schon wieder, weil House of Podcast steht auch noch an. Da haben mich auch viele schon drauf angesprochen, die bei der Lesung waren.
Ja.
Ist ja der gleiche Ort, nämlich im RBB, großen Sendesaal. Und da können wir jetzt auch verkünden, welche Gäste wir haben. Einen haben wir ja schon verkündet.
Ja, also wir machen ja zwei Folgen an einem Tag. Das heißt, das Live-Publikum sieht in einer Folge den geschätzten alten Nerd-Kollegen Hannes Bender, der sich noch besser auskennt mit Serien und Filmen als wir.
Richtig.
Der toppt alle. Und dann eine Folge mit Olli Schulz. Da freuen wir uns auch sehr, sehr drauf.
Ja, das sind, glaube ich, zwei super Folgen, weil mit Olli Schulz haben wir, erstens mal ist das ein großartiger Geschichtenerzähler und ich habe ja mit ihm schon ein paar Mal bei Sharknado gearbeitet und du kennst ihn ja auch schon lange und das wird, glaube ich, sehr, sehr geil. Und Hannes Bender wird dann nochmal mit uns über seinen Professor Schimpansen-Trauma reden können.
Schauma.
Aber als ich mit Hennes geredet habe, hat er auch erzählt, in wie vielen alten Formaten wir damals irgendwie gemeinsam waren, du auch und ich und so. Die hatte ich alle aus dem Gehirn gelöscht.
Ja, ich auch. Aber auch wirklich aus Selbstschutz. Ich wollte daran auch gar nicht erinnern
werden. Total, das war mir auch unangenehm, als er davon drüber redete. Also das könnte auch für uns ein bisschen so cringig werden.
Ist egal, da müssen wir durch. Wann ist das nochmal?
Am 16.11.
Raus auf Podcast.
Auch hinweisen noch möchte ich auf den 3.12., da ist noch etwas, was auch dir sehr gefallen wird. Da moderiere ich eine Gala zu Ehren von Peter Thomas. Mhm. The Sound of Peter Thomas, auch im RBB selbst. Saal. Und da wird er zu seinem 100. Geburtstag sein Lebenswerk gefeiert mit Best of Edgar Wallace, Raumpatrouille Orion,
großer Film- und Fernsehkomponist.
Ja, Big Band und so. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr geil.
Ich hätte eine Idee, wie wir unseren Podcast vielleicht ein bisschen aufhübschen könnten. Wir könnten zwischen diese verschiedenen Werbungen vielleicht die Meinzelmännchen nur so akustisch, weißt du, damit die Leute zwischendurch einen Break haben zwischen den Werbungen.
Ja, dass wir überhaupt irgendwie so kleine, guck, wie süß, dass wir uns da was Neues ausdenken. Ja, komm, dann hören wir doch auf und gehen jetzt direkt in die Thematik.
Ja.
Und da machen wir aber auch ganz kurz nochmal eine Quasi-Werbung, nämlich jedenfalls für euer Team.
Ja.
Team Heute Show.
Also die Kollegen Van der Horst und Fabian Köster waren ja bei Schlag den Star am Wochenende, am Samstag gegen die Herren Behlendorfer und Kosa. Und Ich habe es geschafft, das so bis 22:45 zu gucken und bis dahin, ich glaube sogar bis Mitternacht, war es ein einziges Waterloo. Ich habe nur nachher gelesen, dass im Netz jemand geschrieben hat, so viel Unfähigkeit auf zwei Personen verteilt habe ich noch nie gesehen. Wow, das ist ein bisschen hart, weil sie haben schon gekämpft. Das Problem ist, die beiden anderen waren hypermotiviert, waren auch wirklich ein starkes Team und ich habe dann irgendwann auch so bei den beiden, bei meinen beiden Kollegen so eine Art Resignation, doch körpersprachlich sprangen sie einem durch den Fernseher entgegen. Die hatten zwischendurch echt keinen Bock mehr und dann muss die Wende gekommen sein, weil ich mache morgens das Handy an und lese dann gegen 0 Uhr, da stand es irgendwie 48-0 und die anderen brauchten nur noch ein oder zwei Spiele. Haben die das Ding gedreht? Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also also die anderen, da hier Obtenhöfel, Moderator, Ron Ringgut, Kommentator, kriegten sich wohl gar nicht wieder ein, weil es das so noch nicht gegeben hat.
Ich habe es auch nur gelesen, ich habe es nicht mitbekommen, aber auch nur, dass wirklich im Netz das absolut gefeiert wurde, dass das das spektakulärste Aufholjagdrennen aller Zeiten war und das wirklich, wie du sagtest, bis glaube ich 45-48-0 bis zum Mitternacht, ja. Unfassbar und dann plötzlich, aber da siehst du auch, was das für ein irres Konzept ist, wo du halt in den letzten Runden quasi nochmal so die Punktezahl drehen kannst.
Aber ja, du siehst aber auch, warum man sich das schon gut überlegen soll, ob man da mitmacht. Also es ist jetzt mit einem Happy End ausgegangen, aber alles, was halt so in diese körperliche Richtung geht, da sind halt so Leute, die zu Recht im Sportunterricht als Letzte gewählt wurden, wie du, ich oder ich sag's mal ehrlich, auch Lutz van der Horst, da hast du ein Problem. Das ist einfach so, weil man merkt einfach, man ist das nicht gewohnt und wenn andere, die so ein bisschen athletischer drauf sind, dann einfach das so durchziehen, dann siehst du natürlich im Vergleich noch beschissener aus. Und wie gesagt, die Gesichter von den beiden Close waren teilweise so, dass du kein Gedankenleser sein musstest, um zu erkennen, auch Fabian hat ein paar Mal so ein paar Close-Ups gehabt, wo du dachtest, Mama, hol mich bitte ab, ich will nach Hause. Und einfach nur raus. Das ist ja wirklich, es war schon zu lustig. Aber es dann zu drehen, ist natürlich geil.
Das ist natürlich gemein. Das Gemeine ist nur, dass die meisten, sage ich mal, wahrscheinlich, ne, so wie du, nur bis ungefähr Mitternacht durchgehalten
natürlich.
Haben. Und deswegen haben sie 3 Stunden haben die gearbeitet, sind quasi...
Vier Stunden haben die nur auf die Fresse gekriegt. Ne?
Das haben die meisten Leute gesehen und das große Happy End, wo sie alles gedreht haben, haben glaube ich dann leider nur die wenigsten.
Ja, das ist so. Kannst du die Kurve angucken. Vor allem, die haben halt im Schnitt über die kompletten 5,5 oder fast 6 Stunden, waren das im Schnitt 980 oder 970.000. Da kannst du dir aber ja ausrechnen, wenn das schon der Durchschnittswert ist mit den noch starken Stunden von 8-10, wie wenige hinten noch dran waren. Die waren alle schon im Bettchen. Das ist wirklich...
Aber
und ich muss mal eine schlimme Sache zugeben, als sie so wahnsinnig verprügelt wurden und sie dann auch noch blamieren oder kassieren und die ganzen Sachen, wo die jetzt nicht körperlich waren, auch noch verloren haben, hat es angefangen, mich zu stören, dass die gar nicht mehr beim Namen genannt wurden, sondern es nur noch hieß, das Team Heute Show. Weil ich dachte, Mann, das fällt alles auf uns zurück, Leute. Sagt gefälligst, wie die beiden heißen. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank, wirklich.
Ja, das ist aber eine typische Heldenreise, ne, was man da dann erlebt hat.
Ja.
Und vielleicht, du musst die beiden mal fragen, war es ja von vornherein Taktik, dass sie gesagt haben, wir lassen die anderen so auspowern, weißt du, dass sie nicht mehr können und dann hauen wir richtig rein.
Vielleicht ja, oder sie wollten sie in Sicherheit wiegen, weißt du?
Ja, genau. Kann auch genial. Sein. Genial, wie sie das gemacht haben. Also herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle aus.
Ja, von mir auch. Ich habe immer an euch geglaubt,
Keine Minute
hat er keine euch Sekunde hat er euch geglaubt. Er lag um 22:45 im Bett und dachte, mein Gott, was
sind
haben die
das getan? Loser?
Was für Loser.
Die können sich eine neue Sendung suchen.
Genau. Scheiße, wo kriege ich jetzt 2 neue Reporter her?
Nein, natürlich nicht. Wir haben euch lieb und der Olli erst recht.
Ne? Ja,
so. Im Grunde, ja. Aber was gibt es noch an spannenden Dingen? Ich habe mitbekommen, dass ja nicht nur in den USA ja gefeiert wurde, Geburtstag des Weißen Hauses und zum Jubeltag
also das,
wurde
gleich was davon ein Teil abgerissen.
Vom Weißen Haus, ja. Das ist ja gleich so. Ne? Aber sondern, dass auch bei uns einiges passiert, weil Schloss Bellevue wird irgendwie renoviert und da ist Umzug steht an.
Guck mal, und das ist wirklich mal eine schöne Gelegenheit, auch in so einer notorischen Mecker-Veranstaltung mal die deutsche Politik hervorzuheben. Also dieser windige Bauunternehmer reist, ohne irgendwen zu fragen, den East Wing ab und baut dann da so einen 8000 Quadratmeter Ballsaal in Gold, wo sogar Harald Glöckler sagen würde, man kann es auch übertreiben. Und unser Staatsoberhaupt, der zieht jetzt für Jahre in ein Provisorium, weil tatsächlich Schloss Bellevue wird irgendwie denkmalgerecht saniert und wir sind immer noch in Deutschland. Dieses Projekt zieht sich bis 2031.
Und die haben nächsten sich da so Container Jahre. Aufgebaut, wo er jetzt ist? Ist das so eine Containerstadt?
Ja, nee. Aber es ist so ein komischer, mit sehr viel Holz gebauter Neubau in Berlin, Moabit, nennt sich Ausweichliegenschaft, was schon mal ein sehr sexy Name ist. Begrüßen Sie das deutsche Staatsoberhaupt in seiner Ausweichliegenschaft. Da wohnt er jetzt auch nur noch, ich glaube, so 2 Jahre. Dann ist er ja durch und dann kommt der oder die neue, wäre ja auch mal schön. Aber das will ich ja gerade hervorheben, diese Bescheidenheit. Das ist ja so hart an der Plattenbaugrenze. Das könnte so eine RTL2-Doku sein, armes Deutschland, Präsidenten-Edition. Das würde Trump niemals machen.
Das Sommerhaus der Bundespräsidenten könnte
zum
man
Beispiel
jetzt ja auch so genau als neue Sendung machen. Ja. Ja, eine schöne Idee. Aber das heißt ja auch jetzt, wer als nächstes, also Steinmeier hat ja dann wenigstens jetzt noch eine schöne Zeit da gehabt und das noch kaputt gewohnt.
Ja.
Aber der Nächste ist ja gearscht oder die Nächste. Ne?
Ja, der Nächste wird irgendwie vereidigt und muss dann erstmal Minimum, ich glaube, das sind 3 Jahre oder so, dann in diesem Ding in Moabit wohnen. Das ist schon interessant.
Das will doch keiner mehr machen jetzt. Da findet sich doch keiner, der den Job übernehmen will.
Was ich übrigens an Steinmeier interessant finde, der ja doch eine Zeit lang, ich will nicht sagen unsichtbar war, aber jetzt im Gegensatz zu anderen Bundespräsidenten nicht gerade, sagen wir mal, ständig rhetorisch brillante Ruckreden gehalten hat. Aber jetzt auf den letzten Metern fängt er wirklich an, auch Schwarz-Rot und sogar seiner eigenen Partei mahnende Worte sehr explizit zu sagen. Also ich hoffe, dass er das jetzt noch durchzieht und dass er was macht aus den letzten beiden Jahren, weil die ersten 8, ja, da war jetzt okay, also er hat sicherlich alle Siegerurkunden und Ehrenurkunden vernünftig unterschrieben und Krötentunnel eingeweiht und so, aber verglichen mit dem, wie das andere geprägt haben, war er jetzt so ein bisschen farblos, finde ich.
Ja, ein bisschen blass. Aber jetzt die letzten 2 Jahre, jetzt wo er umziehen muss, wird er wütend. Jetzt kommt nochmal die Wut des alten Mannes raus und jetzt wird er ehrlich und spricht und das ist gut.
Ja, und er sagt der SPD, wisst ihr noch, wie toll wir das damals, haben wir noch richtige Reformen gemacht mit der Agenda 2010. Also in dem Geiste müsste man, dann denke ich so, wenn du den linken Flügel der SPD wieder einfangen willst, ist die Agenda 2010 jetzt nicht das beste Beispiel, was man nennen kann. Naja, anyway. Aber er sucht Umzugshelfer, hast du das gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Machst du mit? Hast du dich schon gemeldet?
Ah, ich habe leider Rücken. Ich habe leider Rücken. Wie so oft, wenn jemand umzieht, habe ich schon wieder Rücken.
Das ich ist auch. Blöd. Ich habe Rücken und vorne. Es geht beides nicht.
Ja.
Das kann gar nicht.
Knie.
Ärgerlich.
Sag Knie, weil vorne klingt sonst irgendwie eklig.
Aber ich finde das super, was da steht, auch was alles verladen werden muss. Ne?
Wahnsinn.
180 laufende Meter mit Aktenordnern.
Mehr gerechnet.
Ordenssachen in verschließbaren Aktenwagen.
Ja.
Ah, toll.
Oh, und es ist wirklich detailliert, das Geschirr und die Tafelwäsche des ersten Mannes im Staat ist erwähnt. Mein Liebling sind die, das kann man alles öffentlich einsehen. Also es gibt ein Inventar, was da jetzt, die Hälfte wird kaputt ankommen. Ich meine, wir reden über ein Berliner Umzugsunternehmen. Es sind dabei 14 ovale Gurkenschalen.
Das hat mich auch fasziniert.
Was zum Henker sind Gurkenschalen?
Und 14, also wie kommt man darauf, dass du 14, also 13, okay, die bringen Pech.
Ja.
Aber 14 ovale Gurkenschalen. Ich habe auch noch nie eine ovale Gurkenschale.
Ist aber nicht die Schale von einer Gurke. Ne? Es ist schon das, woraus man das dann isst. Ne?
Aber ich werde jetzt, glaube ich, mal den Test machen und mal ins Kaufhaus gehen, mal so KDW oder so in die Nobelabteilung. Ich suche Gurkenschalen.
Oval, sie müssen oval sein.
Haben Sie da was? Ich habe nur 14.
Ja, aber erklär es mir bitte, was ist denn jetzt das Spezielle an einer Gurkenschale? Ich kann da Gurkensalat reintun oder meinetwegen Linsen oder Steine. Ist ja einfach nur eine Schale. Ich verstehe das. Was ist eine Gurkenschale?
Ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht wurde das extra für Gurken, weil wenn einmal eine Gurke drin gelegen hat, ist die kontaminiert. Dann riecht die Schale nach Gurke.
Verstehst du das? Genau, gerade die Gurke, die zu 110% aus Wasser besteht, hinterlässt ja einen fiesen Geruch. Ey, das ist eine gute Recherchefrage für unsere kleinen Fleißbienchen da draußen, die uns zuhören.
Woher
bitte
kommt
mal rauskriegen, was zum Henker ist eine Gurkenschale und uns dann schreiben an, wie heißen wir nochmal?
Kalk-und-Welk@radio1.de.
Ja, bitte.
Ne, mach bitte das. Machen. Wir möchten mehr zu Gurkenschalen.
Und Fotos von Gurkenschalen.
Die schönsten Gurkenschalen aus der Welt. Die stellen wir dann auch online später und so. Und habt ihr selber Erlebnisse mit ovalen Gurkenschalen gehabt?
Ja.
Dann schreibt uns die. Eure schönsten Gurkenschalengeschichten.
Ja, genau. Gerne auch intime.
Ja, das wäre echt toll. Aber genauso spannend fand ich auch Deckel für Ragout-Schüssel mit Figur.
Ja, Deckel sind 6. sowieso 6. Es gibt außerdem 22 Saucieren. Mhm. 8 Eierbecher. Überleg mal, du bist das Staatsoberhaupt und hast gerade mal 8 Eierbecher. Das kann doch nicht wahr sein.
Du hast deine 10, 12 besten Freunde, aber dann sagst du, sorry, wir haben nur 8 Eierbecher.
Ja.
Wir haben leider nur 8 Leute. Wer möchte ein Ei?
Das heißt, wenn das Ehepaar Steinmeier, hat ja wirklich eine sehr nette Frau, aber wenn die Staatsgäste empfangen, die können ja maximal nur 6 Gäste empfangen, weil dann sonst die beiden brauchen ja auch einen Eierbecher.
Ja.
Großes Dilemma.
Das ist echt, weil du willst ja auch nicht, wenn du dann als Chef quasi keins kriegst, ist auch demütigend. wenn du keine Eier dann kriegst.
Das ist richtig peinlich. Übrigens, das größte Mysterium der Inventarliste ist, es gibt 537 Tassen, mit denen der Bundespräsident umzieht, aber 796 Untertassen. Das heißt, wir haben deutlich mehr Untertassen als Tassen. Sind die Tassen geklaut worden? Was ist da passiert?
Die sind entweder wirklich, ja, ich glaube, das sind ja über 200 mehr Untertassen. Das heißt, über 200 Tassen sind verschwunden. Hm. Und das ist ja schon immer ein Problem, wenn nicht alle Tassen im Schrank sind. Ich glaube, dass das so ein typisches Mitbringsel ist. Weißt du, wenn du als Staatschef da bist,
klaust du eine
trinkst
Tasse?
Schnell den Kaffee aus, ja, ja. Trinkst den Kaffee aus und dann machst du den irgendwo.
Ja, dass man so sagt, hey Frank-Walter, guck mal da draußen ein Eichhörnchen und wenn er guckt, nimmt man die Tasse mit.
Und dann zu Hause heißt er, eine Tasse aus dem vom Bundespräsidenten. Wow. Das kann sein.
Oder Frank-Walter Steinmeier ist doch gar nicht der etwas farblose Schluck Wasser, sondern wenn er privat ist, voll der Choleriker und schmeißt bei Wutanfällen die Tassen irgendwie an die Wand oder so.
Kann sein. Oder auch nochmal was, um sich was nebenbei zu verdienen, signiert er heimlich Tassen und stellt mal ab und zu eine bei eBay rein. Wenn da irgendwo signierte, vom Bundespräsidenten signierte Tassen ohne Untertasse in Klammern dann dahinter steht, ne? Dann wissen wir jetzt warum.
Frank-Walter hat so einen Zeithassel am Laufen. Das kann natürlich sehr gut sein.
Das sollte man mal überprüfen.
Ebenfalls mysteriös und eine weitere Denksportaufgabe für unsere lieben Verschwörungstheoretiker da draußen. 34 Zuckerdosen, aber nur 29 Zuckerdosendeckel. Das heißt, da ist auch hier eine Differenz von 5 Zuckerdosen, die keinen Deckel haben. Und wir wissen alle, wie nutzlos eine Zuckerdose ohne Deckel ist.
Kannst du wegschmeißen eigentlich.
Kannst du komplett mit hinter den Tassen an die Wand schmeißen eigentlich.
Aber warum? Also eine Tasse klauen, okay. Aber ein Zuckerdosendeckel, das ist doch auch kein Mitbringsel, auf das du stolz bist oder sowas.
Ich verstehe es gar nicht. Also ich würde auch ehrlich gesagt die überschüssigen Untertassen einfach wegschmeißen. Was ist denn, sollen die alle, kannst du nicht als Aschenbecher nehmen oder so, aber rauchen darf ja auch keiner mehr.
Ganz, mit einer alten Untertasse kannst du vielleicht die Zuckerdose zumachen.
Ja.
Wenn du verkehrt drum raufschlägst. Aber es sieht auch nicht toll aus, wenn Gäste kommen eigentlich.
Also unser Appell jedenfalls, meldet euch freiwillig als Umzugshelfer beim Bundespräsidenten. Das ist eine einmalige Chance. Seid aber bitte vorsichtig, der hat nicht so wahnsinnig viel. Vor allem seid vorsichtig, wenn ihr die Eierbecher tragt. Wenn du nur 8 hast, darf jetzt wirklich keiner mehr kaputt gehen, Leute. Denkt an Deutschland.
Aber vielleicht auch, wenn ihr alte Eierbecher habt oder auch noch ein paar alte Tassen und auch Zuckerdosendeckel.
Gurkenschalen auch.
Und Spenden. Vielleicht ein Spendenaufruf für Schloss Bellevue. Das fehlt nämlich wirklich.
Nein, sonst schicken wir jetzt unseretwegen die Leute irgendeinen Plunder ans Schloss Bellevue.
Direkt hinschicken, mit Grüßen von uns.
Nein. So was machen wir nicht. Pfui Teufel.
Ja, gut. Also, dann jedenfalls kommen wir doch weiter. Ich schätze mal, was wir nicht gefunden haben hier in der Auflistung, wie viele Kuckucksuhren eigentlich.
Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Das ist ja hier der Podcast für komplett sinnlose Jubiläen und Jahrestage, die woanders nicht vorkommen. Ich finde es aber super schön, dass jetzt in dieser Woche, wo ja am Donnerstag der große Stahlgipfel im Kanzleramt stattfindet und in einer Welt, wo wir beklagen, dass wir Deutschen immer abhängiger sind von China, beim Stahl fluten die ja die Chinesen mit billigem Stahl die ganze Europäische Union zum Leidwesen der deutschen Stahlproduzenten und wir selber machen aber nicht mehr so die Hightech-Sachen. Also bei Halbleitern und Chips kann uns der Chinese auch jederzeit lang machen. Was ich schön finde ist, bei Kuckucksuhren sind wir immer noch führend. 175 Jahre Kuckucksuhr. Ich war geschockt zu erfahren, dass die Kuckucksuhr nicht Weltkulturerbe ist. Was ist das denn für eine krasse Fehlentscheidung?
Das weiß ich auch nicht. Das hat mich auch total mitgenommen. Weil also das Uhrmacherhandwerk ist nämlich irgendwie, es steht auf der Liste, aber nicht Kuckucksuhren, die sind irgendwie ausgenommen. Das verstehe ich nicht. Und ganz ehrlich, ich finde eine Kuckucksuhr eigentlich ganz cool.
Hast du eine?
Nee.
Ja, so cool findest du sie scheinbar doch nicht.
Ich weiß, dass ich einmal eine gekauft habe. Ich war ganz stolz und da habe ich für unsere Tochter, als ich noch kleiner war, hatte ich eine Kuckucksuhr gefunden mit Dschungeltieren drauf und da kam ein Elefant raus und hat immer getrötet. Und die habe ich ganz stolz mitgebracht und ich wurde nur angeguckt, als ob ich bescheuert wäre, weil dieser kacke Elefant dann wirklich immer zu getrötet hat und du konntest den nicht abschalten nachts oder so. Und deswegen... Geil. War es schnell vorbei mit der Kuckucksuhr und die hat, glaube ich, nur 2 oder 3 Tage gehangen. Und
das
dann
Ticket
war es
zur
weg.
Einweisung, wenn das nicht allzu schnell
echt
ist.
Genervt hat.
Ich glaube, die kommen ja ursprünglich aus dem Schwarzwald und die echte muss irgendwie so mechanisch sein und natürlich muss ein Vogel rauskommen. Sonst ist es auch keine Kuckucksuhr, wie der Name, das heißt ja auch nicht Elefantenuhr, sondern Kuckucksuhr halt.
Ach so, deswegen, ich habe mich immer schon gefragt, warum die so heißt. Ach so, wegen dem Kuckuck, der da rauskommt.
Es muss mechanisch sein und es muss irgendwie ein Piepmatz rauskommen. Gern Kuckuck.
Ich weiß, dass ich mochte sehr die Addams Family. Die hatte einen, da kam ein Löwe raus und hat gebrüllt.
Stimmt.
Wenn's, was schön wäre als Merchandising-Artikel, wäre eine Kalk- und Welk-Kuckucksuhr, wo ein Pferd rauskommt und wiehert.
Mhm. Ja.
Dachte ich jetzt mal als Tipp an RBB.
Also, wir haben ja noch gar keinen, wir haben noch gar keinen Fanshop und Merch-Shop, aber das wäre in der Tat, das wäre mal ein Redo. Weißt du, unsere Kalk und Welk steht dann nur so mit irgendwo draufgeklebt als Name des Podcasts und dann kommt ein Pferd und wiehert. Das finde ich gut.
Uns, wir draußen irgendwie so aufbauen und raus kommt dann das Pferd. Das wäre doch
ja
geil.
Das finde ich eine super Anregung. Da soll der RBB, der hat es ja mal in Vorleistung gehen und einfach mal so 500.000 von den Dingern machen lassen. Die verkaufen sich schon.
Das läuft, das läuft. Auch da im Schwarzwald, die sagen ja gerade, dass es so ein bisschen zurückgegangen ist.
Ja, es schwächelt total. Das ist also nicht nur, dass wir keine Halbleiter und keine Batterien bauen, sondern auch bei den Kuckucksuhren lassen wir leider nach. Ja. Pro Jahr werden weltweit noch 150.000 mechanische Kuckucksuhren vertickt wohl. Und der US-Markt schwächelt. Also die Amerikaner nehmen nicht mehr so gerne Kuckucksuhren wie früher. Das ist ein schwerer Schlag und das war schon vor Trump so. Man kann das jetzt mal nicht auf ihn schieben.
Aber das wäre jetzt die Frage, ob die Kalk- und Welk-Kuckucksuhren kaufen. Ich glaube, das wäre in Deutschland wäre es ein Renner, in Amerika vielleicht weniger.
Ja, also ich glaube, da ja mittlerweile diese ganzen Generationen nach uns nicht mal mehr Armbanduhren tragen, sondern fast alle nur noch auf ihr Handy und ihr iPad glotzen, wenn sie wissen mal, wie spät es ist. Die Uhr an sich hat, glaube ich, auf Dauer ein Problem, außer die richtig teuren als Wertanlage und Sammlerstück.
Und es gibt jetzt, glaube ich, noch keine digitale Kuckucksuhr, ne? Also so die du.
Nein, das würde auch gar nicht zählen.
Das wäre nicht, ne? Das gilt nicht.
Geht nicht.
Oder das dann irgendwie Hologramm raus. Nein, auch
nicht mit Batterie. Es muss eigentlich die richtige Kuckucksuhr, das muss eine richtige mechanische Oldschool-Kuckucksuhr sein. Wir können ja mal auch hier an den Patriotismus der Hörerschaft appellieren und sagen, kauft nicht immer nur neue ovale Gurkenschalen, ruhig auch mal 3-4 Kuckucksuhren. Einfach mal ins Kuckucksuhrengeschäft gehen, gibt es ja in fast jeder bedeutenden deutschen Stadt. Und mal so 2-3 Dinger kaufen, das ist für Deutschland, das schadet nichts.
Und auch wenn jetzt das Schloss Bellevue neu eingerichtet wird, vielleicht einfach mal so in jedes Zimmer eine Kuckucksuhr hängen.
Ja.
Das hilft der deutschen Wirtschaft und ist einfach schön.
Why
und man
not?
Weiß immer, wie spät es ist, weil der Kuckuck kommt und zu jeder Stunde einmal trötet.
Mhm. Ne?
Und dann
gut zusammengefasst.
Schön, wunderbar.
Ja, und dann kommen wir noch zu einer von vielen Seiten gar nicht gewünschten, aber von uns gewünschten filmischen Halloween-Nachlese.
Ja.
Es ist ja tatsächlich so, dass mittlerweile alle Streamer auch rund um diese Halloween-Tage so ein eigenes Filmpaket zusammenstellen. Hast du irgendwas Gruseliges geguckt selber jetzt rund um das Event?
Nee, rund um das Event jetzt gar nicht. Aber du kriegst wirklich überall diese Pakete angeboten, wo alle alten Gurken, ne? Also von Halloween natürlich, alle Halloween-Verfilmungen und alles, was irgendwie mit Grusel zu tun hat, wird dir irgendwie dann da reingeballert, ne, an den Tagen. Da musst du dich gruseln.
Ich weiß, ich hab einen zufällig in der Woche Halloween, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber einen gesehen. Ich habe leider vergessen, wie die Regisseure heißen. Zwei Brüder aus Australien, die haben den hervorragenden Talk to Me gemacht.
Ja, habe ich von gehört.
Und die haben jetzt einen weiteren gemacht, der heißt Bring Her Back.
Ja.
Und Alter, der hat mich richtig gekriegt. Nicht so die klassischen Jumpscares, da bin ich ja eh nicht so ein Riesenfan davon, weil das mittlerweile auch dann so inflationär ist. Du weißt genau, ja, jetzt kommt gleich wieder irgendwas unterm Bett oder um die Ecke. Aber der ist wirklich fies. Ich will mal, weil ich ja nicht meinen Spoilerruf jetzt unnötig nochmal befeuern möchte, aber ich kann dir den wirklich nur empfehlen, weil der ist ja bei Amazon und sonst wo, kannst du den gucken und der lohnt sich absolut. Der ist wirklich spannend, sehr originell und zutiefst verstörend, aber jetzt auch nicht jetzt übertrieben. Es gibt ja manchmal so gerade so in Richtung fantastischer Film, wo du dich hinterfragst, was war das jetzt, warum habe ich das gesehen? Schon auch eine richtige Auflösung, aber wirklich fies. Also okay, schauspielerisch toll, sehr, sehr, sehr gut.
Das werde ich machen. Ich habe zu Halloween eigentlich nur mal wieder mir gegönnt und habe wirklich ein paar der letzten Simpsons Halloween-Folgen geguckt. Mhm. Und da muss ich auch sagen, auch wenn ich bei den Simpsons so meistens jetzt raus bin und schon wirklich lange gar nicht mehr aktuell gucke, aber die Halloween-Folgen, die lohnen sich doch echt immer. Da gibt es ja immer dann drei Geschichten, die sich dann meistens auf Klassiker des Horrors oder aber auch Serien oder andere Sachen so beziehen. Weißt du
noch, aktuelle Gruselfilme,
die sind parodiert echt, werden, da waren ein paar geile Sachen dabei. Das muss ich echt mal sagen. Da hauen sie noch mal alle Kreativität, die wir auch immer an ihnen so geliebt haben, raus. Das lohnt sich. Da kann man auch die ganzen letzten Jahre sich wirklich nochmal geben. Das hat echt
Kommen
Spaß
da nicht immer diese Außerirdischen vor in diesen gläsernen Ja, so diese Oktopusartigen Außerirdischen.
Ja, manchmal sind sie gar nicht dabei gewesen, haben sich dann am Ende beschwert. Das war auch sehr schön.
Ja, stimmt.
Damit die sind immer dabei. Nee, ist wirklich geil. Also das hat auch nochmal richtig Spaß gemacht. Aber wir wollen ja über zwei Ikonen der Horrorwelt sprechen, nämlich Frankenstein und Dracula. Aber Frankenstein vor allem erstmal. Ne?
Ja, aus aktuellem Anlass, denn es kommen ja jetzt Neuverfilmungen ins Kino oder zum Stream am 7.11. bei Netflix startet der Frankenstein von Guillermo del Toro, auf den bin ich wirklich sehr gespannt.
Ich auch.
Oscar Isaacs finde ich sowieso einen fantastischen Schauspieler, den gucke ich super gerne. Und Jacob Elordi spielt, glaube ich, das Monster, was eigentlich, wenn das so ist, ich hoffe, es ist so rum und nicht andersrum, aber ja, wenn es so rum ist, finde ich das natürlich cool, weil der ist ja jetzt auch so ein klassischer Jungmädchenschwarm und Frauenschwarm. Dass der dann das Monster spielt, ist ja schon mal eine interessante Wendung. Und das soll wohl auch ganz originell sein, weil man sich wieder mal die gute alte Frage stellt, wer ist hier das wahre Monster? Meistens ist es dann doch der Professor
und ja, nicht das Monster selbst. Das ist ja auch, man muss ja auch immer sagen, Frankenstein wurde ja auch viel Unrecht getan. Ne? Erstens reden viele Menschen immer von Frankenstein und denken an das klassische Monster.
Ja,
und
ja,
das
genau.
Ist ja gar nicht Frankenstein, nein, sondern das ist, wie der Name schon sagt, das Monster.
Wenn einer sagt, ich gehe ein Frankenstein, merkst du, er hat nichts verstanden.
Richtig, da kannst du als Professor gehen. Ne?
Genau.
Da kannst du eben dir einen Kittel anziehen und so und dann gehst du, weil Frankenstein ist ja nur der Schöpfer.
Ja.
Und der Originalroman, der ist ja eben auch gar nicht, da geht es gar nicht so drum, dass das Monster jetzt so besonders gruselig ist, sondern eben wirklich um die Frage, was passiert, wenn der Mensch Gott spielt. Ne?
Mary Shelley, hast du das mal gelesen?
Nein.
Nein. 1818 ist der Roman.
Da habe ich noch gar nicht gelebt.
Schwierig zu lesen heute wahrscheinlich.
Ja, nein,
du hast ja nicht gelebt 1818?
Nein. Ich bin zwar schon älter als du, aber so alt nicht.
Achso.
Und nein, also so ganz gelesen, ich habe auch Bram Stoker Dracula nie ganz gelesen. Ich habe es mal angefangen und so, aber du kennst ja auch die Geschichte und du weißt es dann auch schon alles, aber die Geschichte ist eben, in Wirklichkeit konzentriert sich ja viel mehr auf den Doktor oder Professor Frankenstein eben, der das Monster schafft und die Frage eben, was dann passiert, wenn du selbst zum Schöpfer wirst. Und das Monster ist bei uns geprägt durch dieses Original, durch diese die Universal-Verfilmung mit Boris Karloff, ne, mit dem etwas kantigen
1931,
Kopf.
1931, glaube ich.
Ja, irre. Und das ist davon aber in Wirklichkeit und auch bei allen anderen Verfilmungen ist man ja von dieser Monsterhaftigkeit, von dieser plakativen Monsterhaftigkeit auch eher weggegangen.
Ja, also auch dieses, der eigentliche Böse ist der Professor, das war ja eigentlich oft der Fall. Also gerade lief mal irgendwo auf irgendeinem Digitalkanal beim Rumseppen lief hier der aus den 90ern mit De Niro als Monster und Kenneth Branagh als Frankenstein. Also der ist so mittelgealtert, aber da war es ja auch schon so, dass zwar die Figur, die De Niro da spielt mit dieser Maske, wo die eine Lefze so hochgezogen ist, schon sehr, sehr fies und eklig aussieht, aber er ist ja auch ein Opfer der Umstände, wenn man so will.
Ja, und es gab ja da eine ganze Reihe von Frankenstein-Filmen, auch von den Hammer-Studios, ne, mit Christopher Lee und Peter Cushing, wo Christopher Lee dann das Monster spielte am Anfang und dann gab es aber nochmal einige Filme danach, mit Peter Cushing als Frankenstein, wo der nochmal andere Monster baut und wo der immer wieder zurückkommt und wo wirklich ganz eindeutig, also quasi eher die gefährliche Figur dabei ist.
Ja, das Prinzip ist ja eigentlich immer, die Grundzutaten sind immer die gleichen. Frankenstein wird irgendwie verlacht von anderen Wissenschaftlern und dann klaut er auf dem Friedhof oder sonst wo meistens einen Hingerichteten. Und dann wird der, das muss immer über einen Blitz laufen und eine seltsame Apparatur wird er dann über die Blitzschläge zum Leben erweckt. Irgendwo ruft, es lebt, Meister. Ja. Und dann sind alle ganz verwundert, dass aus der Leiche eines psychopathischen Mörders, der gehängt wurde, dann irgendwie ein Monster entsteht, was nicht nur lieb ist. Da denke ich auch mal, ja, vielleicht hättet ihr dann lieber mal einen toten Steuerberater wiederbeleben sollen, nur so als Idee oder einen Kindergärtner, keine Ahnung. Warum muss es ein Mörder sein?
Da kommen wir aber auch zum, das ist ja, weil sie irgendwie die Leichen ausbuddeln mussten, das ist ja eben ein älterer Roman, damals gab es noch keine Leichenshops 24/7, wo du eben wie in Kuckucksuhrenladen gehst und so.
Auch Amazon hat noch keine Leichen geschickt.
Nicht, das war halt, da hattest du Probleme und dann mussten sie die halt ausbuddeln und das waren dann irgendwie gerade eben Hingerichtete und Gehängte und das waren dann halt Mörder zum Teil, kannst du halt nichts machen. Ja. Aber sehr schön, ich finde ja eigentlich der schönste Frankenstein-Film ist für mich ja Frankenstein Junior und der erzählt ja eigentlich die Geschichte auch dann am ehrlichsten. Erstens mal ist der wirklich wunderbar, also das finde ich so ein tolles
Beispiel. Den haben wir auch schon ausführlichst in unserer Mel Brooks-Folge besprochen.
Richtig, aber das ist ein tolles Beispiel für eine perfekte Parodie und da ist ja auch die Geschichte genau richtig, wie eben der Helfer Igor, Marty Feldman, dann ja versehentlich, der soll ja eigentlich einen Wissenschaftler, also ein sehr intelligentes Gehirn holen und lässt das ja fallen und holt dann ja Shampoo Abnormal draufsteht.
Ja, denen ist der Widerspruch auch aufgefallen.
Das da ist es schön. Nämlich klar geworden. Ja. Ne? Und dann der Abnormal, erklärt er dann ja. Fand ich doch sehr schön. Und da habe ich es auch das erste Mal verstanden. Da habe ich dann auch so diese Problematik richtig verstanden.
Ich habe über die Handlung von Frankenstein gar nicht so wahnsinnig lange nachgedacht, muss ich sagen.
Ja, aber es ist trotzdem immer noch eins der größten Monster. Dann noch die Braut von Frankenstein, die dann eben noch im Sequel auch noch war, mit dieser hochtupierten langen Frisur, so ein bisschen
Marge Simpson.
Genau. Ne? So Blitzen drauf. Aber ansonsten ist es auch schon komisch. Es gab wirklich so eine richtig geile Frankenstein-Verfilmung. Bis auf Frankenstein Junior und diesen alten Klassiker gab es bisher noch nicht. Deswegen bin ich sehr hoffnungsvoll, dass das hier vielleicht jetzt ein richtig geiles Teil wird mal wieder.
Ja, also das Lustige ist ja, dass man so absurd, der Plot ist ja schon auch ein paar ethische Fragen dranflanschen will. Gerade heutzutage mit den Möglichkeiten von, was weiß ich, künstlicher Befruchtung, Klonen. Du kannst ja heute in der Realität viel mehr Gott spielen, als ich das Frau Shelley im frühen 19. Jahrhundert vorstellen konnte. Also schon ein spannender Plot in dem Fall.
Es ist ja auch ein ganz großer Roman der Literaturgeschichte. Das ist eben ja kein Grusel-Horror-Stückchen oder so, zu dem es dann teilweise gemacht wurde, sondern es ist ja genau ein Roman, der sich dies hier genau hinterfragen soll. Also ich bin jedenfalls auf die Verfilmung wirklich
da freue ich mich sehr. Ich bin recht skeptisch, muss ich sagen, bei der neuesten Dracula-Verfilmung von Luc Besson, der ja auch schon tolle Filme gemacht hat, gar keine Frage. Leon der Profi habe ich damals schon gerne geguckt. Dracula ist halt lustigerweise, wusste ich auch nicht, noch ausgelutschter und noch öfter gemacht worden als Frankenstein. Also es ist angeblich die am häufigsten im Film dargestellte literarische Figur. Und da war ich schon mal geschockt, weil literarische Figur, da habe ich spontan gedacht, wie der ist. Es gab den gar nicht.
Dachte, ach so, nein, doch, das hätte ich dir sogar sagen können, das wusste ich.
Na gut, es gab diesen Vlad der Fehler, der sozusagen die Inspiration war, aber der war ja wohl kein Vampir im engeren Sinne.
Nee, aber der echte Dracula, also ist jedenfalls umstritten, ob es den wirklich gab.
Das wie ist, Robin Hood.
Ja, ist wie Robin Hood und auch Sherlock Holmes und so, die immer wieder verfilmt und überall mal wieder irgendwo ausgegraben werden. Hm. Aber nein, wahrscheinlich gab es ihn nicht wirklich. Aber auch der hat mehr ikonische Verfilmungen auch gehabt, die man kennt. Also der erste.
Zum Beispiel Dracula jagt Minimädchen.
Ja. Christopher Lee ist mein Dracula, muss ich ehrlich sagen. Mit dem bin ich aufgewachsen. Und den habe ich auch als erstes gesehen. Habe ich ja auch schon mal erzählt, wie ich Angst hatte dann und danach nicht schlafen konnte und mir Kreuze auf den Hals gemalt habe, damit mich kein Vampir beißt. Aber der war wirklich toll. Dracula und auch den zweiten Blut für Dracula fand ich super gruselig.
Ey, Christopher Lee war einer von den ganz, ganz Großen. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, der sich mal mit der Vita von dem beschäftigt, der ist ja auch ein sehr tougher Typ im wirklichen Leben gewesen, also ein wunderbarer Gentleman und hochgebildeter Mensch, der mehrere Sprachen, unter anderem ja auch fließend Deutsch sprechen konnte. Und der hat zum Beispiel, das meinte ich, im Zweiten Weltkrieg eine sehr, sehr spannende Vita, der war so bei so Spezialeinheiten / Geheimdienstoperationen dabei, das kann man sich mal durchlesen. Also das ist mal jemand, wo das wirkliche Leben Hollywood bei weitem übertroffen hat.
Und dann auch wirklich eben, wie du sagst, so ein Gentleman, ganz toll, der mehrere Sprachen sprach und der wirklich also so alles konnte und der aber als, glaube ich, einziger Schauspieler doch wirklich, keiner hat doch mehr große Monster oder Schurken oder sonst was gespielt. Ich meine, er war Frankenstein, er war Dracula. Saruman. Er war, in Herr der Ringe, er war bei James Bond der Gegner, er war Dr. Fu Manchu, der war alles.
Er war der fiese Zahnarzt in Charlie und die Schokoladenfabrik.
Ja, das ist echt geil. Also das finde ich, der hat eine solche unfassbare Aura einfach gehabt.
Und die geilste Stimme überhaupt hatte der.
Im Original, Wahnsinn, wirklich. Ganz, ganz toll. Als Dracula hat er ja leider nicht viel gesprochen.
Nein, das stimmt.
Hat er nur
immer erst zugebissen.
Böse geguckt und laut gesaugt.
Ja, er war nicht so dieser frauenaffine Verführer Dracula, der dann später modern geworden ist. Übrigens, ich habe bis jetzt natürlich von dem Luc Besson, der auch tendenziell jetzt keine dollen Kritiken kriegt. Ich habe nur die längere Trailerfassung oder die einzige Trailerfassung, die ich finden konnte. Und da ist mir aufgefallen, da waren sehr viele optische Anleihen bei dem Coppola-Dracula von 92 mit Keanu Reeves und Anthony Hopkins. Gerade wenn du dir anguckst, wie der alte Dracula, der wechselte dann ja immer so das Alter, dann ist er wieder der junge, langhaarige Verführer und dann ist er wieder dieser Opa mit dem Runzelgesicht. Das war sehr nah an Coppola. Also, das
habe ich.
Also, um nicht zu sagen, der hat den alten Film ausgesaugt von
92.
Eine Hommage, genau. Eine viel Hommage. Schönere Worte geklaut. Ja. Ja.
Und ich habe nur gehört, dass es dann so Vampirwesen geben soll, die eher wie Dinosaurier oder so, also Echsenwesen aussehen. Und ich bin auch sehr gespannt. Ich weiß es auch nicht, ob das so toll ist. Das einzig Spannende finde ich ja, dass in beiden Filmen Christoph Waltz dabei ist. Bei Frankenstein und bei Dracula.
Stimmt. Ja, ja, da nimmt der deutsche Akzent, der hilft dann natürlich, weil das assoziiert man automatisch mit Grusel.
Ich sehe Christoph Waltz immer gern, also daher bin ich mal gespannt, wie es ist, aber das finde ich ja trotzdem nur spannend, dass der wirklich es schafft.
Was ist er denn bei Frankenstein? Also hier ist er doch von Helsing bei Dracula, glaube ich.
Ich glaube ja, und ich glaube, bei Frankenstein ist er, glaube ich, der Geldgeber, der Sponsor sozusagen, der dem Doktor eben hilft und ein bisschen finanziell unter die Arme greift, wenn ich das richtig sehe. Aber auf jeden Fall bin ich wirklich da auch sehr gespannt und auch Dracula, was man vielleicht noch empfehlen kann, es gab ja mal so eine dreiteilige britische Serie, da fand ich die ersten zwei Teile sehr gut, eine Neuauflage vor 2 oder 3 Jahren.
Die lief bei Netflix auch, ja.
Die fand ich echt spannend, also jedenfalls den Anfang. Die letzte Folge hat mir gar nicht gefallen, aber das fand ich mal ganz schön und ansonsten, naja, Bela Lugosi muss man auch einmal wenigstens nennen.
Hast du ja jetzt.
Der Alte, ja, der eben, ne, der noch so diesen Altherren-Charme, der erinnerte mich immer ein bisschen an meinen Opa.
Der war ja auch schon recht alt, als er das dann gedreht hat. Ja. Meine größte Enttäuschung ist, also abgesehen davon, dass ich mich von dem Vampir-Genre an sich schon vor längerer Zeit so ein bisschen verabschiedet habe, weil es war ja mal so inflationär wie die Superhelden, ne? Also bis zum irgendwas und die ganzen anderen Vampirfilme, das ist ja, es gibt ja sogar so lustige Studien, gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, das war auch zum Beispiel in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts so, erlebt das Vampir-Genre immer noch mal so einen Schub, weil die Leute dann, keine Ahnung warum, aber sich dann zu diesem Grusel hingezogen fühlen. Die größte Enttäuschung war für mich echt der Nosferatu-Film von Robert Eggers. Da hatte ich mich wirklich drauf gefreut, weil ich ein großer Fan von Eggers eigentlich bin. Aber der ist wirklich, also auch hier ist ja die Frechheit einfach, dass das einfach bei die Dracula-Bram Stoker-Geschichte, das sprachen wir, glaube ich, auch schon in diesem Podcast so, auch einfach wieder nur geklaut. Aber das Schlimmste ist, dass der Vampir diesen absurden riesen Walross-Schnurrbart hat und die ganze Zeit mit einem sehr bizarren Akzent spricht. Und das macht den Grusel so vollständig kaputt, weil du denkst, ist das jetzt irgendwie ein Sketch oder soll ich mich jetzt gruseln vor diesem Typen? Das ist doch nicht euer Herz.
Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wo du es mir sagst, ich habe mich
gar nicht.
Ich habe mich eigentlich auch so drauf gefreut, aber dann kann ich den ja eigentlich auch überspringen.
Nee, guck lieber nochmal in Bela Lugosi, das ist wirklich.
Ja, das ist ja, und auch Dracula gab es ja auch schöne Varianten. Ich möchte einmal noch darauf hinweisen, auf einen, den ich besonders auch geliebt habe, das war Blackula. Den hatten wir bei Schläferz, das war die schwarze, Variante damals zur Zeit der Blaxploitation.
Ja.
Wo einer so in den 70ern ein cooler Schwarzer, der leider seine Frau verloren hat und so, der dann als Vampir zurückkehrt. Und das ist auch, also der hat auch richtig großen Spaß gemacht. Also Blackula, und es gab auch übrigens davon dann noch Blackenstein.
Natürlich.
Gab es auch noch später. Aber wer beide Monster einmal sehen will, Tipp von mir, also Frankenstein und Dracula zusammen, ein Film, den ich als Kind total geliebt habe, Abbott und Costello treffen Frankenstein, lief im Kino damals unter Mein Gott Frankenstein. Kennst du den?
Nee. Aber ist Abbott und Costello jetzt nicht wirklich auch nochmal 20 Jahre vor unserer Zeit?
Ja, aber das waren ja so quasi neben Laurel und Hardy, ne? Das zweite
große. Jetzt sag mal langsam, wie alt du wirklich bist. Nachher kommt raus, du bist wirklich 1907 oder so geboren.
Kurz nach der Veröffentlichung von Frankenstein bin ich geboren.
Ja.
Nein, aber der ist trotzdem noch zeitlos schön.
Kennst du Dick und Doof, sag mal?
Der ist trotzdem ein wirklicher Klassiker. Das
sind so ein dicker und ein sehr dummer Mann und die erleben so Abenteuer.
Mach doch nicht dich immer über Klassiker lustig, nur weil du so hip und jung sein willst.
Und kennst du das, wo einer so eine Melone aufhat und so einen Spazierstock und so einen Schnurrbart? Nicht Hitler, der andere.
Der andere, ja. Ich möchte trotzdem auf diesen Film hinweisen, der ist echt geil. Da sind nämlich Frankenstein, Dracula und der Werwolf dabei. So, und jetzt kommst du.
Gibt's den bei Netflix, Abbott und Costello?
Ich glaube ja.
Ich glaube
nicht. Das finde ich aber übrigens etwas, was ich persönlich, weil ich liebe diese alten Monster. Und ich finde schade, dass sie das nie geschafft haben, die wirklich gut wieder nochmal neu zu verfilmen oder auch zusammenzubringen. Sie haben es ja mal bei Van Helsing versucht, der war furchtbar. Und dann hat ja Tom Cruise wollte ja das Dark Universe erschaffen und hat mit der Mumie angefangen und dann war es vorbei.
Ja, zu Recht. Ja, ja, und Mumie so, mit Cruise, das war ja, gar nichts. So, und dank der technischen Probleme, die wir nicht einer Person alleine zuschieben wollen, aber es, im Grunde bist es du, neigt sich diese Folge ungewöhnlicherweise dem Ende. Aber wir sollten eine Sache erst noch erwähnen, weil es der Redaktion offenbar ein Herzensanliegen war. Wir haben ja hier regelmäßig irgendwelche Schalenwitze über das Jugendwort des Jahres verloren. Jetzt ist das Wort des Jahres gekürt worden und das ist dieses rätselhafte 6-7, was irgendwie das ganze Internet zumüllt als Meme. Ich habe jetzt auch von unserem lieben Redakteur Cedric wieder das gelesen, was er dazu schrieb und versucht zu verstehen, was jetzt der Witz ist bei 6-7. Ich habe dann aber aufgegeben, weil ich erkenne keinen Witz oder nicht mal eine Bedeutung.
Oliver, das finde ich jetzt sehr, sehr schade, weil ich habe gehofft, dass du es mir erklären kannst. Weil ich habe nämlich ähnliche Probleme gehabt und habe es diesmal auch nicht verstanden. Obwohl ich sonst immer versuche, es wirklich zu verstehen. Und ich sogar jetzt ja irgendwie einen Softspot für Puddingessen mit Gabel gefunden habe, weil der traurige Hintergrund das hier nur ist, dass sich die Leute treffen wollen. Aber was soll 6-7?
Keine Ahnung. Nicht. Ich kenne noch, meine Lieblingszahl ist die 6, gesungen von Bert.
Ja, und wir kennen 42 als der Sinn des Lebens. Ja. Ne, und so. Aber 6-7 habe ich noch nicht verstanden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich wusste davon gar nichts.
Auch nicht. Das ist immer das Peinliche, wenn man die Trends dann aus dem Spiegelartikel erfährt. Daran erkennt man spätestens, wie alt man ist.
Ja, aber ich finde es ganz schlimm, dass das ja nicht das Jugendwort ist, sondern das Wort des Jahres.
Ja, das ist das wieder, weil man sich verbeugt dann vor der Jugendkultur bei allen wichtigen Themen wie Rente und so und Wehrpflicht sind uns die jungen Leute egal oder sie werden einfach gegen ihren Willen herangezogen und dann versuchen wir es wieder gut zu machen, indem wir uns an ihre Kultur dranhängen und behaupten, 6-7 hätte irgendeine Bedeutung, aber es mir fällt keiner ein.
Ja, und vor allem auch, also sonst waren es ja immer wie Ampel aus oder so, also auch irgendwie etwas, was irgendwie einen vielleicht gesellschaftlichen oder politischen Hintergrund hatte in dem Jahr. Und wenn du heute guckst, auch auf die Liste, dann sind das, also die könnten eigentlich alle vom Jugendwort kommen, ne? Dann ist ja nämlich Treadwife, Kisscam, Gen Z und
Gen Z Stare und
Aura-Faming oder Farming.
Aura-Faming. Ja, ich glaube, Treadwife ist gar kein Jugendwort, das ist nur ein Anglizismus für diesen komischen Trend in etwas, sagen wir mal, völkischeren Szenen, dass Frauen so Videos machen, wo sie den ganzen Tag zeigen, wie man Pflaumenkuchen macht und trotzdem noch eine super Mutter für seine 5 Kinder ist, die auch meistens alle blond sind. Das ist, glaube ich, Treadwife, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber die anderen Sachen habe ich auch null verstanden. Das fände ich auch schön, wenn wir vielleicht mal, wir haben die Kontrolle verloren über die Jugendworte des Jahres. Mit denen haben wir auch nichts zu tun. Das ist auch peinlich, wenn man es versucht. Aber beim Wort des Jahres, das sollte man für die Erwachsenen zurückholen. Das wäre unser Appell zum guten Schluss dieser Folge.
Weil das heißt nämlich entweder die Macher vom Wort des Jahres, also die Schöpfer vom Wort des Jahres, versuchen einem Trend hinterher zu erjagen oder, und das wäre noch viel erschreckender, wir sind inzwischen so alt, dass wir nicht mal das ganz normale Wort des Jahres mehr verstehen.
Wir sind sogar so alt, dass wir nicht mitkriegen, wenn unser Podcast-Partner jetzt schon dreimal signalisiert hat, dass er jetzt weg muss.
Ach so, du willst weg, ne? Gut, dann machen wir Schluss.
Wir könnten noch eine Viertelstunde reden, wenn wir eine Viertelstunde früher angefangen hätten, aber das ging ja nicht aus Gründen. Ja,
nein, Entschuldigung, dass diese Folge kürzer ist, das nehme ich auf meinen Deckel.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1, gemeinsam mit dem NDR, SWR und WDR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
Ich bin Lea von Telephobia. In meinem Podcast helfe ich Menschen bei diesem einen Anruf, den sie schon ewig aufschieben. In der neuen Staffel spreche ich zum Beispiel mit Annette. Sie will ihren Vater anrufen. Es gibt da nur ein Problem. Sie kennt ihn eigentlich gar nicht. Sie hat ihn nur einmal gesehen, vor mehr als 30 Jahren. Jetzt will Annette endlich mit ihm sprechen, denn er hat was, das sie dringend braucht. Die Telefonnummer ihrer verschollenen Schwestern. Ob sie die bekommt und viele andere persönliche Anrufgeschichten, hört ihr bei Telephobia, dieser eine Anruf. Hört rein in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.